Und Halleluja übersetzt heißt Halleluja weh, Lob zu Gott. Wann immer wir Halleluja sagen, loben wir Gott. Und Lobpreis sind gesungene Gebete. Ne? Das muss uns bewusst sein, dass das Leben überspricht und wir Gott anrufen dürfen. So, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was sage ich? So, ich bin ja ein paar Mal oder einmal im Monat dran. Und ich habe mich für Spagat entschieden. Der Spagat. Eine Zerreißprobe zwischen Körper, Seele und Geist. Wir alle sind Christen, wir alle kommen am Sonntag hierher. Aber wie sieht unser Alltag aus? Wie bewältigen wir den normalen Alltag mit dem Wort Gottes oder mit dem Reich Gottes? Wie kann Jesus uns im Alltag begegnen? Und ich möchte ein paar Beispiele auch aus meinem Leben geben, wo Jesus mir echt begegnet ist und wie er mein Leben verändert hat. Und ich möchte euch Mut machen, dran zu bleiben, durchzuhalten und zu stehen. Bleib mit Jesus verbunden. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist und die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das finde ich eine große Anforderung und Herausforderung. Aber treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Weil das entspannt mich ungemein. Ich brauche nicht zu kämpfen, ich muss hier und da und tralala. Er trägt mich durch. Ich muss auch stille werden vor ihm, ihn lieb haben. Er kann zu mir sprechen und er kann mein Leben in seine Hand nehmen. Mein Konfirmationsspruch, 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Gott möchte, dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben. Gott ist treu. Und wenn wir untreu sind, selbst wenn wir untreu sind, ist er treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist eine riesen tolle Sache, oder? Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Möchte ich euch bitten, dass ihr euch den mal anguckt.
I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits.
Jean-Claude Van Damme, der Werbespot für Volvo, für den Spurlenker im neuen LKW. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Ich würde das nicht hinkriegen. Ich zeige dir ein anderes Video. Das war eine Herausforderung, aber er hat es geschafft und Gott hat ihn, oder beziehungsweise er hat es gepackt und es war eine wahrscheinlich Vorbereitung. Aber was war in seinem Leben passiert? Ich hatte meine Höhen und Tiefen. Wenn ich mir mein Leben angucke und ihr wahrscheinlich auch euer Leben, ihr hattet Tiefen im Glauben und ihr hattet Höhe im Glauben. Meine Wechsel von heftigen Verlusten und enormen Gewinnen. Heftige Verluste, dass ich dachte, alles ist vorbei, es geht nicht weiter. Aber auch enorme Gewinne. Dass Gott mir gesagt hat, ey, du bist jemand, ich bring dich durch. Das war nicht immer so. Ich hatte immer diesen Wechsel, ne? Dann weiter. Das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Das, was ich heute bin, auch in meiner Familie, wie ich bin überhaupt, ich habe auch kein gutes Elternhaus gehabt. Gott hat mich durch das gemacht, wie er mir im Alltag begegnet ist und wie er mir durchgetragen hat. Und ich habe am meisten gelernt im Alltag, wo ich mit Menschen zusammen war, nicht glauben hatten. Ich muss die noch so größte Zerreißprobe meistern. Wir kommen in Zerreißproben in unserem Leben. Wenn ich meine, ich bekehre mich und alles wird gut, easy living, Jesus ist bei mir und tralala. Da gibt es Tiefen. Gott holt uns wieder zurück und stellt uns auf die Füße und sagt, hier geht's lang und das musst du und da musst du lernen, das musst du lassen. Das ist nicht immer einfach, das macht man nicht gern, aber Gott macht das mit uns und er hat seine Wege, wie er das schafft. Wie sah es bei Jesus aus? Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden oder erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen. Vater, bitte lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Gottes Willen ist immer das Beste für uns. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Erstaunlich, oder? An dem, was er litt, hat er Gehorsam gelernt. Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollte auch ihr in derselben Haltung zu eigen machen. Dieselbe Haltung wie er. Er hat als Mensch gelitten und wir sollen dieselbe Haltung haben. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde die Macht. Das beruhigt mich ungemein. Wenn ich körperlich leiden muss für Christus, dann ist aus mit, aus ihm, aus mit lustig und tralala und hier noch was und da noch was. Er wird sich, solange er noch auf Erden lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiten lassen. Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Was für eine Aussage, ne? Selbst wenn wir leiden müssen nach Gottes Willen, können wir uns glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch Menschen antun. Und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Könige kommen, Könige gehen. Unser König bleibt. Egal was kommt, er ist mit uns und er trägt uns durch. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn andere euch nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Eigentlich das, warum wir Evangelisation machen. Eigentlich das, warum das Kaffee da ist. Eigentlich das, warum ich auf der Straße stehe, von Jesus erzähle. Dass die Hoffnung, die in mir ist, dass das, was Jesus in meinem tut und getan hat, dass das für andere sichtbar wird und andere angesteckt werden und zum Glauben kommen. Und dann sagt Paulus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben gehalten. Den Glauben bewahrt. Als ich mich bekehrt habe 1979, die größte Sorge war, dass ich die nächsten 3 Jahre überstehe und im Glauben bleibe. War meine größte Sorge. Halt dies 3 Jahre durch. Danach 7 Jahre. Und es ist echt gnadig. Ich bin heute 40 Jahre im Glauben. Und eigentlich kann ich nur Gott die Ehre geben, dass er mich durchgetragen hat. Es sah manchmal aus, als wäre alles vorbei. Aber ich bin ruhig geblieben, habe abgewartet, habe gesagt, Herr, hier bin ich, dein Wille mag geschehen. Und der hat mir auch, hat mich durchgeholfen. Manchmal bin ich aufgewacht nach ein paar Wochen und habe gedacht, wow, das hat Gott dich gut gelenkt, das hast du prima gemacht, obwohl es nicht danach aussah. Obwohl es eher aussah, als würde alles im Bach untergehen. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern euch allen, die ihr seine Erscheinung liebgewonnen habt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich bin früher viel gelaufen, viel Halbmarathons und viel gejoggt. Einfach aus dem Aspekt heraus, ich muss durchhalten, ich muss das Ziel erreichen, ich will den Glauben bewahren, ich will die Krone der Gerechtigkeit haben. Das hat mich angespornt, bis ich meinen dreifachen Sprunggelenk hoch hatte. Da war einfach aus mit Laufen. Ging gar nichts mehr. Und heute gehen wir spazieren. Wie sieht unser Glaubensleben aus? Wir haben das ja von Jean-Claude Van Damme gesehen mit dem Spreizen. Wie sieht unser Glaubensleben aus? Stehen wir in derselben Anfechtung wie Christus? Stehen wir in derselben Anfechtung wie Paulus? In derselben Anfechtung wie Petrus? Paulus, so und so viel mal gesteinigt. Gerade mal über die Mauer entkommen, weil die ihn töten wollten. Christus selbst hat gelitten. Es hat wahrscheinlich unheimliche Schmerzen. Und manchmal denke ich, unser Glaubensleben sieht eher so aus.
I've had my ups and downs. Being an undercover cop, that's what made me what I am today. Surviving high school was no easy task. Neither is being a college freshman at my age. Because of this, my body is now engineered to defy the laws of physics in a mindset to master the most epic of splits.
Who can say where the road holds, where the day flows, only time? And who can say?
Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet hat für den Mann, wenn er auseinandergespreizt wird. Aber manchmal denke ich mir, ist unser Glaubensleben genauso. Ne? Wir haben gar nicht die Herausforderungen, die andere haben. Und trotzdem möchte Jesus uns verändern. Er möchte mit uns durch Dinge gehen, damit wir standhaft werden. Damit das, wozu ich hier stehe, mein Leben und dadurch sein Leben widerspiegelt. Und jetzt komme ich zu dem, was Stefan vor ein paar Wochen gepredigt hat. Ihr wisst, dass den Vorfahren euch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was bedeutet das? Bei der Festlegung jeder Strafe sollt ihr euch nach dem Grundsatz richten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir jemand ein Auge genommen hat, hast du das Recht, ihm auch das Auge zu nehmen. Hat jemand dir den Zahn ausgeschlagen, hast du auch das Recht, den Zahn zu nehmen. Knochenbruch um Knochenbruch. Was jemand einem anderen angetan hat, muss ihm selbst zugefügt werden. Das ist das, wie die Welt heute normalerweise denkt. Ne? Der tut mir Böses, also bam. Ich merke das beim Autofahren, wie ich dann meine christlichen Werte ganz schnell im Handschuhfach versinke und ich denke, so ein Arsch. Und dann nochmal Gas geben und dich hole ich noch. Du holst mich nicht rechts, links wird überholt. Also manchmal, meine Frau sagt immer, hey, was ist mit dir los? Christus ist doch ganz anders, hab ihn lieb. Und ich denke, oi, oi, oi. Da muss ich aber noch verändert werden. Ich war ein schlimmer Autofahrer. Ich habe einen Führerschein einmal verloren, habe 24 Punkte gehabt. Ich habe dann zum Schluss auch nochmal 20 Punkte gehabt. Ich habe um einen Monat meinen Führerschein verloren. Ich musste 2000 Euro zahlen an Strafe, weil ich einen LKW gerammt habe, weil ich meinte, im Vorrecht zu sein. Und natürlich dann nicht die Polizei gerufen habe. Und dann hat er die Polizei gerufen. Ich stand am Montagmorgen bei meiner Tür und gesagt, ja, das ist das Ihr Wagen? Ich sage, ja. Sie haben eine Anzeige bekommen wegen Fahrerflucht. Ich denke, oh, 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 oh. Und dann muss ich nochmal Führerscheinprüfung, theoretisch nochmal einen Unterricht und nochmal. Naja, auf jeden Fall hat sich mein Fahrstil ein wenig geändert, oder? Amen. Doch ich sage euch, sagt Jesus, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses tut. Das ist schwierig, finde ich. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halt die andere Wange auch noch hin. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Jemand hat dich geschlagen, du hast die andere Wange hingehalten? Ich habe das erlebt. Ich war bei Oeding, das ist eine große Druckerei in Braunschweig. Ich wollte eigentlich Kunst studieren, habe dann aber die Maturen, die Aufnahmeprüfung gemacht. Und dann war ich allein. Ich hatte niemanden mehr, keine Freundin, kein Freund, nichts. Und ich musste ja meinen Lebensunterhalt bestreiten. Also habe ich angefangen in einer großen Druckerei als Hilfsarbeiter. Ich musste die Maschine putzen, ich musste Papier vorsetzen. Ich war wirklich kaller Arsch. Ich war der Letzte in der Firma. Und mein Drucker, mit dem ich am meisten zusammengearbeitet habe, der hat immer gesagt, Ottler, du bist mein Knecht. Ich habe gesagt, ich bin nicht dein Knecht, ich bin Gottes Knecht. Du bist mein Knecht. Ich bin Gottes Knecht. Maschine putzen, aber Dalli. Und so ging das Tag aus Tag ein, Woche für Woche. Und ich habe beim Glauben festgehalten. Ich habe manchmal gedacht, oh, oh, wo soll das enden? Und es gab einen in der Firma, der hat mich gehasst. Richtig gehasst. Also ich weiß nicht warum, ich kannte schon seine Frau, mit der habe ich mal zusammengearbeitet, vor meinem Christsein. Und der hat mich gehasst, der hat alles getan, damit ich die Firma verlasse. Und eines Tages, während ich die Maschine geputzt habe, hat er zugehauen. Rams, volle Lotte, ne? Und ich habe den lieb gehabt. Ich habe den total lieb gehabt. Und ich habe mich gewundert, was ist das denn? Und ich habe gemerkt, dass Jesus ihn lieb hat und dass ich zu schweigen habe, weil Jesus der Herr ist. Aber dann ging es weiter. Er hat die Maschine manipuliert. Das ist so, als hätte er die Fehler gemacht. Hat den Meister gerufen. Hey, komm mal her. Hier, der Adler hat wieder Mist gebaut. Den kann ich entweder, er geht oder ich gehe. Entscheide dich. Da ist der Meister mich zur Seite genommen. Hey, Knut, versuch mal ein bisschen besser zu sein. Ne? Und das ging so weit, dass ich gemerkt habe, ich bin dann auf Toilette gerannt oft in der Firma und habe geheult. Echt? Ich wusste nicht weiter. Ich wusste, mein Platz ist in der Firma. Wo Gott mich hingestellt hat, da bleibe ich. Es sei denn, Gott spricht was anderes. Und dann haben meine Ältesten in der Gemeinde mich zur Seite genommen und gesagt, hey Knut, das hältst du nicht aus. Du musst kündigen. Du musst kündigen. Und ich habe gesagt, nee, eigentlich hat Gott gesagt, wir hier bleiben und Kaleb und Gott wird uns verheißen. Ich bleibe hier. Ne? Und dann gibt es den Vers, wo es heißt, wir sollen nicht um unser Herrscherwillen arbeiten, sondern um Gottes Willen, um Christi Willen. Und ich habe dann hier geputzt und da gemacht und hier mir Mühe gegeben. Und eines Tages hat Gott zu mir gesagt, hör auf zu predigen. Hör auf zu predigen und fang an, die Leute zu lieben. Und ich war, ja, Amen, ich soll die Leute nicht anpreachen. Du musst Buße tun und du musst errettet werden und Jesus lebt. Sondern ich soll die Leute lieben und auf ihre Bedürfnisse eingehen. So wie heute Morgen hier im Gottesdienst, die Bedürfnisse der Leute. Und dann kam da einer und sagte, hier, kannst du mir beim Hausbau helfen? Und hier, ich brauche mal ein Bild, kannst du mir mal ein Gedicht schreiben? Und ich habe mich für die Leute interessiert und mich eingegeben. Und eines Tages ist der Kollege, der mich immer so angemacht hat, nicht mehr zur Arbeit gekommen. Er hat den Herzinfarkt von der Firma auf dem Weg nach Hause. Und dann kamen die alle, die Kollegen. Na Adler, freust du dich? Dein Feind, endlich weg ist er. Ich sage, nein, ich freue mich nicht. Ich bete für ihn, er tut mir leid. Und ich habe das nicht, meinte das ernst. Ne? Und nach einiger Zeit kam er dann wieder. Das Erste, was er gemacht hat, ist auf mich so, hat gesagt, mir die Hand gemacht, gesagt, Adler, ich kann nicht dein Feind sein. Das bringt mich um. Und ich habe gedacht, Amen. Und ich war damals noch Junggeselle und der hat mir jeden Morgen hat er seine Brotdose ausgepackt, hat mir sein Essen gegeben. Ich habe gesagt, du hast doch bestimmt Hunger, Adler. Und ich sage, klar habe ich Hunger. Und jeden Morgen hatte ich mein Brot und wir sind so ein Stück weit aneinander gewachsen. Aber ich war weiter Hilfsarbeiter und dann ein bisschen gelernt noch eine Rolle einlegen und tralala, tralala, tralala. Dann habe ich geheiratet und meine Frau meinte, du bist doch mehr wert als ein Hilfsarbeiter. Und dann wurde eine Stelle frei in der Firma, ein Abteilungsleiter für Papiereinkauf. Ich bin gelernter Kaufmann, habe mich dann um die Stelle beworben. Meine Chefin, Frau Oeding, guckt mich an und sagt, wie kommen Sie, woher, was haben Sie gelernt? Ich sage, Groß- und Außenhandelskaufmann. Oh, dann können Sie sich aber beworben, die Stelle bekommen. Und dann wurde die Stelle als Betriebsratsvorsitzender frei. Eine 100-Mann-Firma. Und die haben mich zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Vom Hilfsarbeiter, der Kleinste, wirklich der Kellerarsch. Und Betriebsratsvorsitzender. Und ich kann mich noch erinnern, unsere erste Sitzung in der Firma, wir kommen ja alle zusammen, alle 100 Leute, sitzen da mit einem Vier von einem Betriebsrat und ich sollte die Eröffnungsrede halten. Ich bin aufgestanden und wollte beten. Ich kam mir vor wie in einer Gemeinde. Ne? Ich habe gerade noch die Notbremse gezogen und gesagt, okay, hier kannst du jetzt nicht dann deinen Glauben bezeugen, hier musst du da sein. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ne? Ich bin gerne hingegangen. War nicht mehr so, dass ich geheult habe. Ich hatte meinen Platz und die haben mich anerkannt. Keiner hat mir über meinen Glauben gespottet. Aber es waren 10 Jahre. 10 Jahre, wo ich aushalten musste. Wo ich gelernt habe, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, sei ruhig, halte aus. Gott ist mit dir. Gott hat das in seiner Hand. Und Gott führt alles zum Besten. Auch wenn wir meinen, oh, das ist aber Käse und das wird nie was. Er kennt doch unsere Gedanken. Er weiß doch, wer wir sind. Er weiß doch, was wir brauchen. Und er weiß, wie er uns gebrauchen kann für die anderen. Haltet still. Gott hat seinen Weg mit uns. So, das war meine Zeit in Ölung. Das Schwierigste war, als Gott dann zu mir gesprochen hat, dass ich aufhören soll in der Firma und in der Gemeinde anfangen soll, Kinderarbeit zu machen. Meine Freunde und ich, wir haben gebetet, hatten beide einen ähnlichen Eindruck. Ich bin am Morgen am Kaffeetisch, sage ich, habe heute Nacht was ganz Doofes geträumt. Und sie hat zu mir gesagt, ich auch. Was hast du denn geträumt? Ich habe gesagt, die Ältesten fragen mich, ob ich vollzeitig in der Gemeinde anfangen möchte. Und sie sagt, ich habe Ähnliches geträumt. Und da habe ich gesagt, ich sage keinem Ältesten was. Wenn das von Gott ist, muss Gott es ganz alleine machen. Und nach einem Jahr kam, sie haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in der Gemeinde anzufangen. Und was wir denn an Geld brauchen? Meine Frau ist sehr sparsam. Die rechnet immer im Gegensatz zu mir. Dann sagt sie, ja, gerechnet, wir brauchen 1.000 Euro, also 2.000 Mark damals, 4-köpfige Familie. Und die Ärzte, ja, das machen wir. Ne? Und haben sich angestellt für 2000 Mark. Für 2000 Mark. Vier Köpfe, vier Familie. Allein die Miete hat 800 Mark gekostet. Ne? Das, oder in etwa, ne? Ich weiß nicht mehr genau. Was? Gut, aber so in dem Dreh, ne? Das heißt, wir mussten echt sparsam leben. Und manches Mal wurde es echt knapp, aber wir haben ein gutes Leben gehabt. Und ich war froh wie Bulle. Ich darf im Reich Gottes arbeiten. Ich darf mitarbeiten. Mein Traum war, als ich mich bekehrte, ich wollte Pastor werden. Warum? Nicht wegen der theologischen Ausbildung, sondern wegen dem Hirten, der hinter den Schafen hinterhergeht. Der aufpasst, dass keiner dieser Kleinen die Herde verlässt. Ich hatte ein Hirtenherz. Ich habe auch viele Erfahrungen mit Hirtendienst gehabt. Kann ich später vielleicht mal erzählen. Gott ist ein Hirte. Und Schafe sind genauso doof wie Menschen. Die laufen einfach drauf los, ohne zu wissen, wo sie hinlaufen. Die brauchen Hirten, brauchen ihn. Und ich habe mal ein Seminar gemacht für Pastoren in der Lüneburger Heide mit Heidschnucken. Und dann kam morgens der Hirte rein und dann hat er die erwachsenen Schafe rausgeschmissen. Und dann hat er die jungen Schafe gefüttert. Und ich habe ihn gefragt, warum, was soll denn? Und dann hat er die Schafe wieder reingeholt. Ich habe gesagt, was machst du denn hier? Er sagt, wenn ich die jungen Schafe oder die alten Schafe bei den Jungen lasse, die Alten fressen den Jungen alles weg. Zuerst die junge Generation, zuallererst die junge Generation und dann die Alten. Dann ist genug für die. Das hat mein Denken geprägt, deswegen habe ich Kinder- und Jugendarbeit gemacht und andere Sachen auch noch. Ich mache mal weiter. Wir sollen die Wange hinhalten, aber es gibt auch Ausnahmen. Da schlug einer der Wächter, die neben Jesus standen, ihm ins Gesicht und rief, was fällt dir ein, so mit dem Hohepriester zu reden? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weiß er es mir nach. War es aber richtig, warum schlägst du mich? Also Gerechtigkeit auch in dem Sinne. Wir müssen uns nicht unbedingt über den Löffel barbieren lassen. Wenn es um Gerechtigkeit geht, haben wir auch das Vorrecht, mit Gottes Hilfe auch Nein zu sagen, wenn uns jemand anmacht. Das ist mir lange nicht bewusst gewesen. Ich habe erst später als Christ ist mir das klar geworden. Wenn ich einer vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Was heißt das in unserem Sinn? Meine Güte, was heißt das? Weiter. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei. Früher in Israel zur Besetzung der Römer war es so, dass die Römer, wenn sie auf dem Weg waren, haben sich ein Israeli genommen, sozusagen als Schild, damit die Gruppe nicht angegriffen wird. Und der musste eine Meile mit ihm gehen. Danach war er entlassen. Dann gehe zwei Meilen. Oder aber die Extrameile zu gehen bedeutet, dich über das gewöhnliche Maß hinaus für etwas zu engagieren oder außergewöhnliche Leistung, hohe Kreativität und größtes Engagement zu zeigen. Nicht eine Meile, sondern noch eine Meile drauf. Wenn jemand etwas von dir verlangt, gib noch einen drauf. Komm, ich helfe dir da auch noch. Das ist ein Spagat, das reißt mich auseinander. Weil mein eigener Körper sagt immer meine Seele, ich will haben. Aber hier steht ganz klar geben. Und da muss ich lernen, diesen Spagat zu machen, mich auseinanderziehen zu lassen, ohne die Haftung nach da oder die Haftung nach da zu verlieren. Ich muss stabil werden. Und das dauert. Und der Alltag ist gut dafür da. Der Alltag, wo es nicht die netten Christen gibt. Hey, wie geht's dir? Oh, wie geht's? Sondern wo wir angemacht werden, der Adler, der Blödmann geht in die Kirche und tralala, es gibt ja tausend Sachen. Und ich muss das auch lernen. Ich muss meine Nachbarn auch segnen, wenn ich abends im Bett liege und die feiern, da muss ich sagen, ich stelle dann gleich den Saft ab, ich beschwere mich, das geht doch gar nicht. In der Satzung steht, Abendruhe ab 22 Uhr. Das mach mal, da hast du echt total viele Freunde. Ich muss lernen, ruhig zu sein, zu sagen, okay, ich segne jetzt meinen Nachbarn, auch wenn es mir schwerfällt. Mach das Fenster zu und versuche reinzuschlafen. Ich muss mich verändern. Ich weiß das. Ich weiß, wie ich bin. Ich bin noch lange nicht da, wo Gott mich haben möchte. Und ich predige nicht nur zu euch, ich predige auch zu mir. Ne? Wenn ich jemanden vor Gericht bringen will, habe ich schon gesagt, gib jedem, der etwas um dich etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Das war auch eine schwere Lehre, die ich gezogen habe. Von meinem etwas abzugeben, jemand anders, obwohl ich genau weiß, der verschludert das, das kriege ich nie wieder. Ne? Ich habe meiner, wir haben jetzt der Schwester von meiner Frau Geld geliehen, weil sie nach Niger fliegen will, in eine Mission. Jetzt werden sie wahrscheinlich alle Flüge canceln nach Niger, ne? Weil da Unruhe ist, die nigerische Regierung freundet sich mit der Sowjetunion an, die haben die Amerikaner rausgeschmissen, die haben die Franzosen rausgeschmissen, die Italiener. Ich weiß nicht, ob sie fliegt, ich weiß auch nicht, ob wir das Geld jemals wiederkriegen. Aber gib jemanden, der etwas von dir haben will. Wir haben es noch, ne? Und was sie haben, können wir auch weitergeben. Es heißt auch, liebe deinen Menschen und hasse deinen Feind. Kaffeetäte. Projekt Kaffeetäte. Wir haben eine Teestube gehabt, mitten in der Stadt. Und dann kamen immer die Leute rein, die Schüler, wir haben mit denen über Jesus geredet. Und eines Abends war ich dran mit Tee eingießen, mit Teedienst. Und es kamen Barocker rein. Richtig schwarze Kutte und lange Haare. Und oh, die doofen Christen, die mucken mal jetzt mal richtig auf, mal zeigen wir ihr das. Ja, wie gehst du damit um? Ich habe oft bei Evangelisationen erlebt, dass der Leiter gesagt hat, wir holen jetzt die Polizei. Das brauchen wir gar nicht. Wenn Gott mit uns ist, wird uns auch nichts passieren. Dann wird er mit uns sein, dann wird er mit uns gehen und zusehen, dass nichts passiert. Und wenn was passiert, dann war das auch Gottes Wille. Und wenn es nicht Gottes Wille ist, habe ich Pech gehabt. Dann bin ich am falschen Platz zur falschen Zeit. Und es war Gottes Wille. Und während ich Tee einschenkte, nahm er einen Löffel und machte ihn über Kerze heiß und drückte ihn auf meine Hand. Es roch nach verbrannten Fleisch. Ich habe ein Bild gesehen, Christus am Kreuz, und dazu die Worte, Fürwahr, er trug unsere Schmerzen. Und ich habe keine Schmerzen gehabt. Ich bin in die Küche gegangen und habe gedacht, was war das denn? Und der mit dem Löffel saß da und dachte wahrscheinlich auch, was hat der denn? Wir haben super Gespräche hinterher gehabt. Wir haben uns über den Glauben unterhalten können, die sind ein paar Mal wiedergekommen und haben nicht einmal mehr die Teestubenmitarbeiter angegriffen. Gott ist mit uns. Das muss uns bewusst werden. Es gibt so viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Doch ich sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo mein Vater ein Jahr später geheiratet hat. Meine Mutter hat sich umgebracht, mein Vater hat ein Jahr später geheiratet. Meine Mutter hat uns gekauft mit Spielsachen, meine neue Mutter. Deswegen bin ich von meiner Oma weg zu meiner Mutter. Und nach anderthalb Jahren ist meine Stiefschwester gekommen, die Tochter meiner Mutter, nach halbes Jahr später mein Stiefbruder, der Sohn meiner Mutter. Und die hat wirklich differenziert zwischen ihren Kindern und den Kindern meines Vaters. Ich möchte nicht sagen, dass sie eine Misskindheit hatten, aber ich weiß noch, wie ich als Teenie von jedem meiner Freunde gehofft habe, dass die Eltern mich adoptieren. Ich habe mir gewünscht, von zu Hause aus zu sein. Und manchmal gab es auch Eltern, die gesagt haben, eigentlich könnten wir Knut auch adoptieren. Ne? Ich habe gehofft, ja, macht. Haben sie natürlich nicht gemacht. Ich bin mit 18 ausgezogen von zu Hause. Damals ist man mit 21 erst volljährig geworden. Meine Schwester ist gleich hinterhergezogen. Wir haben eine große Zimmer gehabt, eine der großen Wohnungen in Braunschweig. Und ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Selbst ihre Lieblingsfarbe, Violett, war mir ein Dorn im Auge. Ich habe die Farbe gehasst. Ich habe meine Stiefmutter gehasst. Ich habe meinen Vater gehasst, weil er sich hier untergeordnet und überhaupt nicht für uns da war. Er war immer auf der Seite meiner Stiefmutter. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Liebesbrief an eine meiner Klassenkameradinnen geschrieben und habe geschrieben, ich möchte mal mit dir schlafen. Ich habe mir vorgestellt, wie toll ist das, morgens aufzuwachen und zu kuscheln, nebeneinander zu liegen. Kein bisschen Sinn auf Sexualität gerichtet. Und meine Mutter hat den Brief entdeckt und ich habe gesagt, bitte sag es nicht, Papa. Nein, ich bin ja für euch. Jetzt mein Vater erzählt und ich habe meinem Kinderklopfer Teppichstopfer, richtig Sänge gekriegt. Ne? Und ich habe die Frau gehasst, wirklich gehasst. Und nach meiner Bekehrung, ich habe mich im August bekehrt und erste Weihnachten mich nach Hause, stehe vor der Haustür und denke, oh, wie wird das sein, wenn sie die Tür öffnet? Wie wird es sein, die Tür geöffnet? Und ich habe die Frau lieb gehabt. Ich merkte, da ist jemand am Wirken. Und das hat auch nicht nachgelassen. Als sie dann gestorben ist, habe ich auch geheult wie ein Hund. Ne? Dann ein Hund, ne? Warum, wer weiß, was sie für eine Kindheit hatte, warum sie ist. Ihre Eltern sind beiden Zeugen Jehovas. Ne? Sie wird wahrscheinlich auch keine guten Erbanlagen gehabt haben. Und was kann der Mensch dafür, dass er ist? Wir wissen, dass der Mensch verändert wird durch den Geist Gottes. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, indem wir im Alltag bestehen und Gott den Vorrang geben. Denn er lässt seine Sonne aufgehen und regnen für Fromme und Gottlose. Ich mache auch gleich Schluss. Ich war im Landesjugendwerk angestellt. Und das Landesjugendwerk ist eine Bildungsorganisation vom BFP, aber wird durch das Land Niedersachsen finanziert. Und da gibt es gewisse Regeln, dass die Erwachsenenorganisation einer Kinder- und Jugendorganisation nicht rein zu reden hat in die Kinder- und Jugendarbeit, dass sie eigene Finanzen haben muss, dass sie nicht abhängig ist von der Erwachsenenorganisation. Das steht in den Satzungen fix und fertig. Und danach habe ich mich immer gehalten. Und das Landesjugendwerk ist gewachsen. Aber es gab einen Regionalleiter, der war da anderer Meinung. Der hat gesagt, das ist meine Region hier und ich habe hier das Sagen. Und es geht danach lang, wo ich will. Okay, das hat mich auch nicht weiter interessiert, aber meine Regionalleiter der Kinder- und Jugendarbeit sind zu mir gekommen und gesagt, du musst da was machen. Der nimmt uns die Leute weg, der macht sein eigenes Programm. Wir sind doch aber Landesjugendwerk. Also bin ich dagegen angegangen. Und richtig, das ging richtig hart und auf hart, bis ich vor das Präsidium geladen worden bin, vor den Vorstand des BFP und der BFP mich gefragt hat. Knut, hat der Präses gesagt, ich weiß, dass du eine gute Arbeit machst. Ich gebe dir noch meine goldene Brücke, weil ich dich lieb habe. Ordnest du dich im BFP unter? Und ich sage, der hat doch aber, und das geht doch gar nicht. Und meine Frau hat gesagt, wenn er das Präsidium hat, hör auf davon zu erzählen, ich kann es nicht mehr hören. Es war in meinem vollkommenen Gedanken, ich muss gegen den Mann angehen und ich muss das Reich Gottes behaupten und tralala, 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 tralala. Ich habe gesagt, dann das zweite war, ja, ich ordne mich unter. Alles klar, dann bitte die Regionalleiterin, dass sie kündigt, weil das war der Hauptgrund. Ich habe dann namens bei der Regionalleiterin angerufen und habe gesagt, hier, der Präsident meint, du sollst kündigen. Und sagt er, ich habe doch nie die Intention gehabt, an einem Job festzuhalten. Mir ging es gar nicht darum, hier eine Position zu haben. Mir ging es darum, dass den Kindern gedient wird. Ich gebe gerne auf. Ne? Ja, danach ist alles im Bach runtergegangen von der Kinder- und Jugendarbeit, leider. Aber ich habe dann, war ich an einem Nachmittag oder an einem September, war ich nicht auf der BFP-Konferenz, sondern habe mir die im Fernsehen, auf dem Livestream angeguckt. Und der amerikanische Prediger ruft diese Person, diesen Regionalleiter, nach vorne und sagt zu ihm, wenn du vorwärts kommen willst, musst du die alten Sachen ablegen. Und ich saß da, ich glaube, es war Gott, mit einem Mal musste ich auf die Knie gehen und Buße tun über das, wie ich gehandelt habe. Ich bin gegen ihn angegangen. Ich habe ihn schlecht gemacht, nicht nur meinen Gedanken, auch im Reden. War froh, wenn einer von den anderen gesagt hat, sehen wir genauso und der muss weg und tralala, tralala. Ich habe Buße darüber getan, richtig Buße darüber getan. Und was ist, wenn wir Buße tun und wenn uns vergeben wird und wir vergeben? Wenn du nicht vergibst, wirst du verbittert. Und Verbitterung möchte Gott auf keinen Fall. Er möchte, dass wir vergeben und dass uns vergeben ist. Was eine Aussage, die Jesus sagt, ich aber sage euch. Wollt ihr einfach noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen wollen. Ich habe euch zum Schluss noch einen Film mitgebracht. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Ich denke mir, ich weiß nicht, wie es euch geht nach dieser Ansprache. Ich weiß, dass es manche Herausforderungen im Reich Gottes gibt, wo ich sage, das packst du nie. Da bist du vollkommen anders. Das schaffst du nicht, diesen Lauf zu vollenden, schaffst du nicht. Ich gebe auf. Wie viele Christen kennen wir, die das gemacht haben, die heute nicht mehr in der Gemeinde sind, die zu Hause sind, weil es ihnen zu schwer war? Das packe ich nicht und das ist mir zu heftig. Wie viele waren innerlich verletzt durch andere Geschwister haben gesagt, das schaffe ich nicht, da komme ich nie wieder hin. Wenn ich da morgens hingehe in die Gemeinde, dann die Gesichter sehe, oh nee. Und wer weiß, was die über mich denken, ich weiß, was ich denke, das schaffe ich nicht. Aber Gott möchte, dass wir den Lauf vollenden. Und manchmal vollenden wir den Lauf auch verletzt. Ich weiß nicht, was der Mann hatte, wahrscheinlich Muskelfaserriss. Ich weiß nicht, wer der ältere Mann war, wahrscheinlich sein Vater oder sein Trainer. Er hat ihn genommen und durchgetragen bis zum Ziel. Er war nicht mehr der Erste, aber er hat das Ziel erreicht. Und genauso geht Gott mit uns um, wenn wir schwach sind, wenn wir fallen, wenn es uns nicht gut geht, ist er da. Sagt, komm mal her, mein Kleiner, und nimmt uns den Arm. Und wir müssen lernen, stille zu werden und auf ihn zu hoffen und zu warten. Er meint es gut mit uns. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Okay, Vater im Himmel, du bist treu. Du hast unser Leben in deiner Hand und du weißt, was wir brauchen, Herr. Und es reicht allein, dass wir an deinem Tisch sitzen, dass du uns lieb hast, Herr, und wir mit dir Gemeinschaft haben und andere Leute einladen, zu dir zu kommen. Bitte hilf uns, dass wir uns selbst überwinden können. Hilf uns, dass du zum Tragen in uns kommst, dass dein Geist es ist, der uns hilft, Herr. Jesus, ich bin froh, dass du mein Leben, dass du unser Leben in deine Hand genommen hast, Herr. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen mit deiner Kraft, möge dich tiefer und inniger erleben und mit dir über Mauern springen, Herr. Du bist treu, Herr Jesus. Amen. Amen.